Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
Ann war viel zu stark. Mein Vater löste sich bereits von mir. Dieses verlegene, abgewandte Gesicht, das er bei Tisch gezeigt hatte, verfolgte und quälte mich. Ich hätte heulen mögen, wenn ich mich an unsere gemeinsamen Vergnügungen von einst erinnerte. An unser Lachen, wenn wir am frühen Morgen mit dem Wagen durch die weißen Straßen von Paris nach Hause fuhren. All das war vorbei. Ich musste etwas tun.
Und sie wird etwas tun. Cécile aus Bonjour Tristesse von François Sagan, dem französischen Skandalroman von 1954. Cécile wird nicht zulassen, dass irgendjemand ihr schwungvolles Bohème-Dasein in ein ordentliches Familienleben verwandelt. Ich bin Judith Heidkamp und bei uns in der klassischen Lesung gibt es heute den zweiten Teil unserer Bonjour Tristesse-Lesung. 18 Jahre alt war François Sagan, als sie diesen Welterfolg schrieb. Hier ist sie.
J'aime les boîtes de nuit, j'aime les gens qui y sont, j'aime boire, j'aime danser, j'aime faire des bêtises, j'aime en dire. Je n'ai pas commencé à vivre comme un crouton, parce que je suis soi-disant une intellectuelle, ça me fatigue.
Vous aimez donc vous amuser?
Énormément.
Ich liebe die Nachtclubs, ich liebe den Whisky, trinken, tanzen, Dummheiten machen. Ich werde nicht leben wie eine Nonne, nur weil ich eine Intellektuelle bin. Ich will mich amüsieren, mehr als alles andere. So etwa, sagt hier die sehr junge François Sagan dem französischen Fernsehen. Und genau so hat sie ja auch gelebt. Was soll ich mit dem ganzen Geld machen, habe sie ihren Vater mal gefragt, als ihre Bücher sich zu Hunderttausenden verkauften. Seine Antwort: ausgeben, so schnell wie möglich. Was zeigt, diese Haltung lag in der Familie und sie gehört auch zu Cécile, der Figur, mit der François Sagan auf der literarischen Bildfläche erschien. 1954 war das. Ein Paukenschlag, lange vor den Aufbrüchen des folgenden Jahrzehnts. Ein Skandal, ein Riesenerfolg. Cécile ist 17 und führt mit ihrem Vater ein Leben nach genau diesem hedonistischen Muster. Die Geliebten des Vaters und der Tochter wechseln, man hat Geld, es ist Sommer, man ist am Meer. Aber dann erscheint Anne auf der Bildfläche, eine sehr ernsthafte Kandidatin für die Position als Ehefrau und Stiefmutter. Mehr als das, Anne verkörpert Ernsthaftigkeit in jeder Hinsicht. Verantwortungsbewusstsein, Strebsamkeit, Fleiß, Disziplin. Das kann ihr Vater nicht wollen, beschließt Cécile und entwickelt einen Plan. Mit seiner früheren Geliebten Elsa und ihrem eigenen Freund Cyril will sie den Vater eifersüchtig machen. Und das Ganze klappt hervorragend, nur dass Cécile, die vielleicht doch noch nicht so erwachsen ist, wie sie sich gibt und fühlt, nicht versteht, welche Emotionen sie da entfesselt. Irene Schuck führte die Regie bei unserer Lesung mit Laura Mehr. Sie hören hier den zweiten Teil aus Bonjour Tristesse von François Sagan in der Übersetzung von Rainer Moritz.
Ich fand Cyril am Garteneingang. Er sprang auf mich zu, nahm mich in die Arme, drückte mich heftig an sich und murmelte wirres Zeug. Mein Liebling, ich war so in Sorge. Es ist so lange her. Ich wusste nicht, was du tust, ob dich diese Frau unglücklich macht. Ich wusste nicht, dass ich selbst so unglücklich sein könnte. Ich bin jeden Nachmittag an der Bucht vorübergefahren. Einmal, zweimal. Ich möchte dich heiraten, Cécile. Panik überfiel mich. Ich musste irgendetwas tun, etwas sagen. Ich liebe dich, sagte Cyril und grub sich in meine Haare. Ich werde das Jurastudium aufgeben. Man hat mir eine interessante Stelle angeboten. Einen Onkel. Ich bin 26, ich bin kein kleiner Junge mehr. Mir ist es ernst. Was sagst du dazu? Verzweifelt suchte ich nach irgendeiner schönen, ausgewogenen Antwort. Ich wollte ihn nicht heiraten. Ich liebte ihn, aber ich wollte ihn nicht heiraten. Ich wollte niemanden heiraten. Ich war müde. Das ist unmöglich, stammelte ich. Mein Vater...
Deinen Vater übernehme ich, sagte Cyril.
Anne wird das nicht wollen, sagte ich. Sie behauptet, dass ich noch nicht erwachsen sei. Und wenn sie dagegen ist, wird mein Vater es auch sein.
Ich bin so müde, Cyril. Diese Aufregungen machen mich schwindlig. Setzen wir uns. Da kommt Elsa. Elsa kam im Morgenmantel herunter. Sie sah ausgeruht und strahlend aus. Ich fühlte mich glanzlos und mager. Sie sahen beide gesund, blühend und angeregt aus, was mich noch mehr deprimierte. Sie bat mich in einen Sessel, so behutsam und schonungsvoll, als sei ich aus dem Gefängnis entlassen worden. »Wie geht es Raymond?« fragte sie. »Weiß er, dass ich bei euch gewesen bin?« Sie hatte das glückliche Lächeln einer Frau, die verziehen hat und voller Hoffnung ist. Ich konnte ihr nicht sagen, dass mein Vater sie vergessen hatte, und Cyril nicht, dass ich ihn nicht heiraten wollte. »Ich habe vergebens nach einer Lösung gesucht«, sagte Elsa. »Es gibt keine«, sagte Cyril. »Es ist eine Art Rausch, er steht unter ihrem Einfluss, da kann man nichts machen.« »Doch«, sagte ich, »es gibt ein Mittel. Ihr habt ja überhaupt keine Fantasie.« Es schmeichelte mir, wie gespannt sie auf meine Worte warteten. Sie waren 10 Jahre älter als ich und hatten keine Ahnung. Ich gab mich ungezwungen. »Es ist eine Frage der Psychologie«, sagte ich. Ich sprach lange, erklärte ihnen meinen Plan. Sie brachten die gleichen Einwände vor, die mir am Abend zuvor gekommen waren, und ich empfand ausgesprochenes Vergnügen dabei, sie zu widerlegen. Es war ganz unbeabsichtigt, aber vor lauter Verlangen, sie zu überzeugen, begeisterte auch ich mich für den Plan. Ich bewies ihnen, dass es möglich sei. Danach musste ich ihnen nur noch erklären, dass wir es nicht tun durften, aber dafür fand ich keine ebenso logischen Argumente. »Ich mag solche Tricks nicht«, sagte Cyril. »Aber wenn es der einzige Weg ist, dich zu heiraten, dann bin ich dabei.« »Es ist nicht unbedingt Annes Fehler«, sagte ich. »Sie wissen sehr gut, dass Sie, wenn Anne bleibt, heiraten werden, wen sie will«, sagte Elsa. Das stimmte vielleicht. Ich sah, wie Anne mir, wenn ich 20 sein würde, einen jungen Mann vorstellen würde, der auch ein Diplom in der Tasche und eine glänzende Zukunft vor sich hatte, der intelligent, ausgeglichen und sicher treu war. Ein wenig wie Cyril übrigens. Ich fing an zu lachen. »Bitte, lach nicht«, sagte Cyril. »Sag mir, dass du eifersüchtig sein wirst, wenn ich so tue, als würde ich Elsa lieben. Wie hast du das überhaupt in Betracht ziehen können? Liebst du mich nicht?« Er sprach mit leiser Stimme. Elsa hatte sich diskret zurückgezogen. Ich betrachtete Cyrils gebräuntes, angespanntes Gesicht, seine dunklen Augen. Er liebte mich. Das berührte mich merkwürdig. Ich sah seinen aufgeworfenen, kräftigen Mund so nah vor mir, und ich kam mir gar nicht mehr intellektuell vor. Sein Gesicht kam näher. Seine Lippen öffneten sich. Sein Kuss wurde schnell fordernd, geschickt, allzu geschickt. Ich begriff, dass ich begabter dafür war, einen Jungen in der Sonne zu küssen, als ein Diplom abzulegen. Außer Atem zog ich mich ein wenig von ihm zurück. »Cécile, wir müssen zusammenleben. Ich werde das kleine Spiel mit Elsa mitspielen.« Ich fragte mich, ob mein Kalkül richtig war. Ich war die Seele, der Regisseur dieser Komödie. Ich könnte sie immer noch aufhalten. »Du hast schon komische Ideen«, sagte Cyril mit seinem kleinen, schrägen Lächeln, das seine Oberlippe leicht aufstülpte, so dass er wie ein Bandit aussah, wie ein sehr schöner Bandit. »Küss mich«, flüsterte ich, »küss mich sofort.« So trat ich die Komödie los, gegen meinen Willen, aus Lässigkeit und Neugier. In manchen Augenblicken wäre es mir lieber gewesen, ich hätte es bewusst getan, voller Hass und Gewalt, damit ich mich wenigstens selbst anklagen könnte, mich und nicht die Trägheit, die Sonne und Cyrils Küsse. Nach einer Stunde verließ ich die Verschwörer mit einem unguten Gefühl. Um mich zu beruhigen, blieben mir immer noch einige Argumente. Mein Plan konnte schlecht sein, mein Vater konnte sich in seiner Leidenschaft für Anne so sehr steigern, dass er ihr treu blieb. Außerdem konnten weder Cyril noch Elsa ohne mich irgendetwas tun. Ich würde sicher einen Grund finden, um das Spiel zu beenden, falls mein Vater darauf hereinfiele. Amüsant war es auf jeden Fall, auszuprobieren, ob mein psychologisches Kalkül richtig oder falsch war. Und überdies liebte Cyril mich. Cyril wollte mich heiraten. Dieser Gedanke reichte aus, um mich euphorisch zu stimmen. Wenn er 1 oder 2 Jahre auf mich warten konnte, so lange, bis ich erwachsen wäre, dann würde ich zustimmen. Ich sah mich schon mit Cyril leben, an seiner Seite schlafen, ihn nicht verlassen. Jeden Sonntag würden wir mit Anne und meinem Vater zum Essen gehen, dem vereinten Paar, und vielleicht sogar mit Cyrils Mutter, was dem Essen noch eine besondere Note geben würde. Ich begegnete Anne auf der Terrasse wieder. Sie ging zum Strand hinunter, um meinen Vater zu treffen. Sie empfing mich mit einer ironischen Miene, wie man Leute empfängt, die am Abend vorher zu viel getrunken haben. Ich bat sie, mir zu sagen, was sie mir in der Nacht hatte sagen wollen, bevor ich einschlief. Doch sie weigerte sich lachend, unter dem Vorwand, dass mich das ärgern würde. Mein Vater entstieg dem Wasser, groß und muskulös. Er erschien mir prächtig. Ich badete mit an. Sie schwamm langsam, hielt den Kopf über dem Wasser, um ihre Haare nicht nass zu machen. Dann legten wir uns alle drei bäuchlings nebeneinander, schweigsam und ruhig, ich zwischen den beiden. In diesem Moment tauchte am Rande der Bucht das Boot mit vollen Segeln auf. Mein Vater sah es als erster.
»Der gute Cyril hält sich nicht mehr an die Abmachung«, sagte er lachend. »Ob wir ihm verzeihen, an? Im Grunde ist er ein netter Junge.«
Ich hob den Kopf, erkannte die Gefahr.
»Aber was macht er?« sagte mein Vater. »Er umsegelt die Bucht?« »Ah, er ist nicht allein.«
Anne hob ihrerseits den Kopf. Das Boot fuhr an uns vorüber. Ich erkannte Cyrils Gesicht. Ich flehte ihn insgeheim an, sich davonzumachen. Der Ausruf meines Vaters ließ mich hochschrecken. Dennoch hatte ich schon 2 Minuten lang darauf gewartet.
»Aber das ist doch Elsa! Was macht sie da?«
Er wandte sich zu Anne.
»Das Mädchen ist unglaublich. Sie muss sich diesen armen Jungen geschnappt und sich bei der alten Dame eingeschmeichelt haben.«
Doch Anne hörte ihm nicht zu. Sie sah mich an. Mein Blick kreuzte ihren, und ich vergrub mein Gesicht im Sand, von Scham überflutet. Sie streckte ihre Hand aus, legte sie auf meinen Hals. »Sieh mich an. Bist du mir böse?« Ich öffnete die Augen. Sie warf mir einen unruhigen, beinahe flehentlichen Blick zu. Zum ersten Mal sah sie mich so an, wie man ein vernünftiges, denkendes Wesen ansieht. Und das an dem Tag, an dem... Ich stöhnte auf und wandte den Kopf heftig meinem Vater zu, um von dieser Hand loszukommen. Er sah zum Boot hinüber. »Mein armes kleines Mädchen«, fing Anne mit leiser Stimme wieder an, »meine arme kleine Cecile. Es ist ein wenig meine Schuld, vielleicht hätte ich nicht so unnachgiebig sein müssen. Ich wollte dir wirklich keinen Kummer bereiten, glaubst du mir?« Sie streichelte zärtlich mein Haar, meinen Nacken. Ich rührte mich nicht. Ich hatte ein Gefühl, wie wenn mit der zurückflutenden Welle es den Sand unter einem wegzieht. Ein Verlangen nach Kapitulation, nach Zärtlichkeit hatte mich ergriffen. Und kein Gefühl, weder Zorn noch Begierde, hatte mich je so mächtig erfasst wie dieses. Die Komödie beenden, mein Leben ihr anvertrauen, mich bis ans Ende meiner Tage in ihre Hände begeben. Ich hatte nie eine so überwältigende, so heftige Schwäche empfunden. Ich schloss die Augen. Es schien mir, als würde mein Herz aufhören zu schlagen. Mein Vater hatte keine andere Regung als Erstaunen gezeigt. Das Hausmädchen erklärte ihm, dass Elsa zurückgekommen sei, um ihren Koffer zu holen, und gleich wieder abgefahren sei. Ich weiß nicht, warum sie ihm nichts von unserer Begegnung erzählt hatte. Sie war eine Frau vom Land, sehr romantisch. Sie musste sich eine ziemlich aparte Vorstellung von unserer Situation machen, vor allem nach den Zimmerwechseln, die sie im Haus vorgenommen hatte. Ihren Gewissensbissen ausgeliefert, schenkten mein Vater und Anne mir alle Aufmerksamkeit und eine Güte, die anfangs unerträglich war, mir dann aber bald angenehm wurde. Schließlich war es, selbst wenn ich es so gewollt hatte, wenig angenehm, pausenlos Cyril und Elsa Arm in Arm zu begegnen und ihr völliges Einvernehmen zu sehen. Ich konnte nicht mehr segeln, aber ich durfte Elsa mit vom Wind zerzaustem Haar vorbeigleiten sehen, als ob ich selbst das gewesen wäre. Es fiel mir nicht schwer, einen abweisenden, vermeintlich gleichgültigen Gesichtsausdruck anzunehmen, wenn wir ihnen begegneten. Denn wir begegneten ihnen überall, im Pinienwald, im Dorf, auf der Straße. Anne warf mir einen Blick zu, sprach mit mir von etwas anderem, legte die Hand auf meine Schulter, um mich aufzumuntern. Habe ich erwähnt, dass sie ein guter Mensch war? Und wenn ich wirklich gelitten hätte, hätte ich keine bessere Unterstützung haben können als sie.
Ich ließ mich also gehen, ohne mir allzu große Sorgen zu machen, denn mein Vater zeigte, wie ich schon sagte, keinerlei Anzeichen von Eifersucht. Das bewies mir seine Verbundenheit mit an und ärgerte mich auch ein bisschen, da es mir gleichzeitig die Sinnlosigkeit meines Plans vor Augen führte. Eines Tages gingen wir, er und ich, zur Post, als wir Elsa begegneten. Sie schien uns nicht zu sehen, und mein Vater drehte sich nach ihr um wie nach einer Unbekannten und pfiff leise durch die Zähne. »Verdammt, diese Elsa ist aber hübsch geworden.« »Die Liebe tut ihr gut«, sagte ich. Er warf mir einen erstaunten Blick zu. »Du scheinst das besser zu verkraften.« »Was willst du? Sie sind im gleichen Alter, das war ja unvermeidlich.« »Wenn es Ann nicht gegeben hätte, wäre gar nichts unvermeidlich gewesen.« Er war wütend. »Du glaubst doch nicht, dass so ein Bengel mir ohne meine Zustimmung eine Frau wegnimmt.« »Das Alter spielt trotzdem eine Rolle«, sagte ich ernst. Er zuckte die Schultern. Auf dem Rückweg sah ich ihn in Gedanken versunken. Vielleicht dachte er daran, dass Elsa in der Tat jung war und Cyril auch und dass er, wenn er eine Frau seines Alters heiratete, fortan nicht mehr zu jener Kategorie von Männern gehören würde, die kein Geburtsdatum haben. Ein unfreiwilliges Triumphgefühl beschlich mich. Wenn ich aber die Fältchen in Anns Augenwinkeln bemerkte und den herben kleinen Zug um ihren Mund, ärgerte ich mich schon über mich. Doch es war so leicht, meinen Impulsen zu folgen und sie danach zu bereuen. Eine Woche verging. Cyril und Elsa, die nicht wissen konnten, wie es um ihre Sache stand, mussten wohl jeden Tag auf mich warten. Ich wagte nicht, zu ihnen zu gehen. Sie hätten mich nur wieder auf neue Ideen gebracht, und darauf legte ich keinen Wert. Nachmittags ging ich übrigens immer auf mein Zimmer, angeblich um zu arbeiten. In Wirklichkeit tat ich nichts dort. Ich hatte ein Yoga-Buch gefunden und las mich darin mit großer Überzeugung fest. Manchmal brach ich ganz allein in ein irres, lautloses Lachen aus, denn ich hatte Angst, dass Ann mich hörte. Ich hatte ihr nämlich gesagt, dass ich unermüdlich arbeiten würde. Ich spielte ihr die enttäuschte Geliebte vor, die ihren Trost aus der Hoffnung schöpft, eines Tages ein vollendetes Diplom vorweisen zu können. Ich hatte den Eindruck, dass sie mich dafür schätzte, und so kam es vor, dass ich bei Tisch schon mal Kant zitierte, was meinen Vater offenkundig zur Verzweiflung brachte. Eingewickelt in Badetücher, um hindu-mäßiger auszusehen, legte ich eines Nachmittags, auf einem Bein vor dem Spiegel stehend, meinen rechten Fuß an meinen linken Oberschenkel und betrachtete mich unverwandt. Nicht aus Gefallsucht, sondern in der Hoffnung, den höheren Bewusstseinsstand des Yogi zu erlangen. Da klopfte es. Ich nahm an, es sei das Zimmermädchen, und da nichts sie aus der Fassung bringen konnte, rief ich sie herein. Es war Ann. Sie blieb einen Moment erstarrt auf der Schwelle stehen und lächelte. »Was spielst du denn da?« »Yoga«, sagte ich, »aber das ist kein Spiel, sondern eine hinduistische Philosophie.« Sie ging zum Tisch und griff nach meinem Buch. Ich fing an, unruhig zu werden. Es war auf Seite 100 aufgeschlagen und die anderen Seiten waren von mir vollgekritzelt mit Anmerkungen wie »nicht zu machen« oder »zu anstrengend«. »Du bist sehr gewissenhaft«, sagte sie, »und diese berühmte Seminararbeit über Pascal, von der du so oft gesprochen hast, was ist aus der geworden?« Es stimmte. Ich hatte mich bei Tisch gern über einen Satz von Pascal ausgelassen und dabei so getan, als hätte ich darüber nachgedacht und gearbeitet. Natürlich hatte ich kein einziges Wort zu Papier gebracht. Ich rührte mich nicht. Ann sah mich starr an und hatte mit einem Mal alles durchschaut. »Dass du nicht arbeitest und vor dem Spiegel den Hampelmann spielst, das ist deine Sache«, sagte sie. »Aber dass du dir einen Spaß daraus machst, deinen Vater und mich anzulügen, das ist sehr viel ärgerlicher.« Im Übrigen haben mich deine plötzlichen intellektuellen Aktivitäten auch sehr erstaunt. Sie ging hinaus, und ich blieb versteinert in meinen Badetüchern zurück. Ich verstand nicht, warum sie das »Lügen« nannte. Ich hatte von Seminararbeiten gesprochen, um ihr eine Freude zu machen, und mit einem Mal strafte sie mich mit ihrer Verachtung. Ich hatte mich an ihre neue Haltung mir gegenüber gewöhnt, und die ruhige, erniedrigende Art, mit der sie mir soeben wieder ihre Geringschätzung gezeigt hatte, machte mich wahnsinnig vor Wut. Ich legte meine Kostümierung ab, zog eine Hose und ein altes Hemd an und lief aus dem Haus. Es war brennend heiß, aber ich fing an zu rennen, angetrieben von einer Art Zorn,
der umso heftiger war, als ich nicht sicher war, ob ich mich nicht schämte. Ich lief zu Cyril, blieb keuchend auf der Schwelle seiner Villa stehen. Ich ging hoch zu seinem Zimmer. Er hatte es mir gezeigt, als wir seine Mutter besucht hatten. Ich öffnete die Tür. Er schlief, quer über sein Bett gestreckt, mit der Wange auf dem Arm. Ich betrachtete ihn eine Minute lang. Zum ersten Mal erschien er mir wehrlos und rührend. Ich rief ihn leise. Er schlug die Augen auf und fuhr sofort hoch, als er mich sah. »Du, wie kommst du hierher?« Ich gab ihm ein Zeichen, nicht so laut zu sprechen. Wenn seine Mutter käme und mich im Zimmer ihres Sohnes fände, könnte sie glauben, und wer übrigens würde es nicht glauben. Panik überkam mich und ich lief zur Tür. »Aber wohin gehst du?« rief Cyril. »Komm zurück, Cecile.« Er hatte mich am Arm erwischt und hielt mich lachend fest. Ich drehte mich zu ihm um und sah ihn an. Er wurde blass, wie ich es wohl auch sein musste, und ließ mein Handgelenk los, aber nur, um mich gleich wieder in seine Arme zu nehmen und mich an sich zu ziehen. Verwirrt dachte ich, es musste ja so kommen, es musste ja so kommen. Dann begann der Liebesreigen. Die Angst, die dem Verlangen die Hand reicht, die Zärtlichkeit und die Raserei, schließlich der brutale Schmerz, auf den triumphierend die Lust folgte. Ich hatte das Glück und Cyril die nötige Sanftheit, sie schon bei diesem ersten Mal zu erleben. Wie betäubt und erstaunt blieb ich eine Stunde bei ihm. Ich hatte immer gehört, die Liebe sei eine einfache Sache. Ich selbst hatte, mit der Unwissenheit meines Alters, ziemlich vulgär über sie geredet, und es schien mir, dass ich nie mehr so über sie würde sprechen können, in dieser gleichgültigen, brutalen Weise. Cyril lag an mich geschmiegt und sprach davon, mich zu heiraten, mich sein ganzes Leben bei sich zu behalten. Mein Schweigen machte ihn unruhig. Ich richtete mich auf, sah ihn an und nannte ihn meinen Geliebten. Er neigte sich zu mir. Ich drückte meinen Mund auf die Vene, die noch an seinem Hals pochte, und murmelte: »Mon chéri, Cyril, mon chéri.« Ich weiß nicht, ob es Liebe war, was ich in diesem Augenblick für ihn empfand. Ich bin immer wankelmütig gewesen. Und ich lege keinen Wert darauf, anders von mir zu denken, als ich bin. Aber in diesem Augenblick liebte ich ihn mehr als mich selbst. Ich hätte mein Leben für ihn gegeben. Als ich ging, fragte er mich, ob ich ihm böse sei, was mich zum Lachen brachte. Ihm böse sein wegen dieses Glücks? Schlaff und erschöpft ging ich langsam in den Pinienwald zurück. Ich hatte Cyril gebeten, mich nicht zu begleiten, es wäre zu gefährlich gewesen. Ich fürchtete, man könnte auf meinem Gesicht die unleugbaren Spuren der Lust ablesen, die Schatten unter meinen Augen, die Wölbung meines Mundes, mein Zittern. Anne lag vor dem Haus in einem Liegestuhl und las. Ich hatte mir schon schöne Lügen wegen meiner Abwesenheit zurechtgelegt, aber sie stellte mir keine Fragen, sie stellte mir nie welche. Ich setzte mich also mitten in das Schweigen neben sie und erinnerte mich daran, dass wir uns gestritten hatten. Ich bewegte mich nicht, hatte die Augen halb geschlossen und achtete auf meine Atemzüge und auf das Zittern meiner Finger. Von Zeit zu Zeit floss mein Herz von der Erinnerung an Cyrils Körper in bestimmten Augenblicken über. Die Tage vergingen. Ich vergaß Anne, meinen Vater und Elsa ein wenig. Die Liebe ließ mich mit offenen Augen leben, im angenehmen, ruhigen Schein des Mondes. Cyril fragte mich, ob ich Angst hätte, ein Kind zu bekommen. Ich sagte ihm, dass ich mich da auf ihn verließe, und er schien das natürlich zu finden. Vielleicht hatte ich mich ihm deshalb so leicht hingegeben, weil er mich nicht verantwortlich machte. Und weil er, wenn ich ein Kind bekäme, der Schuldige wäre. Er übernahm, was ich zu übernehmen nicht ertrug. Verantwortung. Im Übrigen tat ich mich schwer, mich mir mit meinem schmalen, harten Körper als schwanger vorzustellen. Ausnahmsweise war ich froh über meine Teenager-Anatomie. Doch Elsa wurde ungeduldig. Sie fragte mich unablässig aus. Ich hatte immer Angst, zusammen mit ihr oder mit Cyril überrascht zu werden. Sie selbst richtete es so ein, dass sie immer in Gegenwart meines Vaters auftauchte. Sie lief ihm ständig über den Weg. Sie freute sich dann über imaginäre Siege, über unterdrückten Überschwang, den er, so meinte sie, nicht verbergen konnte. Ich wunderte mich darüber, wie dieses Mädchen, das durch seinen Beruf letztlich so nah an der käuflichen Liebe war, so romantisch,
so aufgeregt wurde wegen Kleinigkeiten wie einem Blick, einer Bewegung, sie, die doch von den knappen Wünschen eiliger Männer geformt war. Sicher, sie war Subtilität nicht gewohnt, und so musste ihr die Rolle, die sie nun vor ihm spielte, als Gipfel des psychologischen Raffinements erscheinen. Wenn mein Vater nach und nach von Elsa besessen wurde, schien Anne davon nichts zu bemerken. Er war zärtlicher und beflissener denn je, und das machte mir Angst, denn ich führte sein Benehmen auf unbewusste Schuldgefühle zurück. Das Wichtigste war, dass in den verbleibenden 3 Wochen nichts geschah. Wir würden nach Paris zurückkehren. Elsa ihrerseits auch, und mein Vater und Anne würden heiraten, wenn sie an ihrem Entschluss festhielten. In Paris gäbe es Cyril, und so wie Anne mich hier nicht hindern konnte, ihn zu lieben, würde sie mich auch dort nicht daran hindern, ihn zu sehen. In Paris hatte er ein Zimmer, weit entfernt von seiner Mutter. Ich stellte mir schon das Fenster vor, das sich auf blau-rosa Himmel öffnen würde, jene einmalig schönen Pariser Himmel, das Gurren der Tauben auf der Geländerstange und Cyril und ich auf seinem schmalen Bett. Ich spreche viel von Anne und von mir, wenig von meinem Vater. Nicht, dass seine Rolle in dieser Geschichte nicht die wichtigste gewesen wäre oder ich ihm nicht genügend Interesse entgegenbrächte. Nie habe ich jemanden so geliebt wie ihn. Und von allen Gefühlen, die mich zu dieser Zeit erfüllten, waren die, die ich für ihn hegte, die stabilsten und tiefsten, die, die mir am wichtigsten waren. Ich kenne ihn zu gut, um gern über ihn zu reden. Ich fühle mich ihm zu nah. Dabei müsste ich gerade ihn mehr als jeden anderen erklären, um sein Verhalten begreiflich zu machen. Er war weder ein eitler noch ein egoistischer Mensch, aber er war leichtlebig, von einer heillosen Leichtlebigkeit. Ich kann nicht mal sagen, dass er unfähig zu tiefen Gefühlen oder unverantwortlich gewesen wäre. Seine Liebe zu mir konnte man weder leicht nehmen noch als simple väterliche Angewohnheit abtun. Er konnte meinetwegen leiden wie niemand sonst. Und die Verzweiflung, die ich eines Tages empfand, lag sie nicht einzig daran, dass er mich mit einer Geste aufzugeben schien, dass er seinen Blick von mir abwandte? Er ordnete mich nie seinen Leidenschaften unter. An einigen Abenden hatte er sich, um mich nach Hause zu begleiten, so manche gute Gelegenheit entgehen lassen. Aber dass er, von solchen Momenten abgesehen, seinem Vergnügen nachjagte, flatterhaft und leichtfertig war, kann ich nicht leugnen. Er dachte nicht nach. Er neigte dazu, für alles eine physiologische Erklärung zu haben, die er dann als vernünftig bezeichnete. »Du findest, du siehst abscheulich aus? Dann schlaf mehr, trink weniger.« Ebenso verhielt er sich bei dem heftigen Verlangen, das er manchmal für eine Frau empfand. Er dachte weder daran, es zu unterdrücken, noch es zu einem vielschichtigeren Gefühl zu steigern. Er war Materialist, aber empfindsam, verständnisvoll und im Grunde ein guter Mensch. Das Verlangen, das er nach Elsa hatte, verdross ihn, jedoch nicht so, wie man glauben könnte. Er sagte sich nicht, ich werde Anne betrügen, das bedeutet, dass ich sie weniger liebe, sondern ärgerlich, diese Lust auf Elsa, das muss schnell über die Bühne gehen, oder ich kriege Schwierigkeiten mit Anne. Zudem liebte er Anne. Er bewunderte sie. Sie erlöste ihn von der langen Folge frivoler und etwas dummer Frauen, mit denen er in den letzten Jahren verkehrt hatte. Sie befriedigte gleichermaßen seine Eitelkeit, seine Sinnlichkeit und seine Sensibilität, denn sie verstand ihn. Sie bot ihm ihre Intelligenz und ihre Erfahrung an, um sie an der seinen zu messen. Nun, da er sich bewusst wurde, welche ernsthaften Gefühle sie für ihn empfand, bin ich mir nicht mehr so sicher. Sie erschien ihm als die ideale Geliebte, die ideale Mutter für mich. Dachte er aber auch, die ideale Ehefrau? Mit allem, was das an Verpflichtungen nach sich zog? Ich glaube nicht. Ich bin sicher, dass er in Cyrils und Annes Augen, gefühlsmäßig gesprochen, unnormal war, so wie ich. Das hinderte ihn nicht daran, ein leidenschaftliches Leben zu führen, weil er es für unspektakulär ansah und es dennoch mit seiner ganzen Vitalität erfüllte. Ich dachte nicht an ihn, als ich den Plan fasste, Anne wieder aus unserem Leben zu werfen. Ich wusste, dass er darüber hinwegkommen würde, wie er über alles hinwegkam. Eine Trennung würde ihn weniger kosten als ein geordnetes Leben. Wirklich erschüttern und zermürben konnten ihn nur die Gewohnheit und das Erwartbare. Wie mich selbst auch. Wir waren vom gleichen Stamm, er und ich.
Manchmal sagte ich mir, dass es der edle, reine Stamm der Nomaden sei. Manchmal aber auch der armselige, ausgedörrte der Genussmenschen. In diesem Augenblick litt er oder war zumindest erbittert. Elsa war für ihn zum Symbol des vergangenen Lebens geworden, der Jugend, seiner Jugend vor allem. Ich spürte, wie er danach gierte, anzusagen, »Liebste, entschuldige mich für einen Tag, ich muss mich bei diesem Mädchen vergewissern, dass ich kein alter Zausel bin. Ich muss noch einmal die Ermattung ihres Körpers erleben, um zur Ruhe zu kommen.« Doch er konnte ihr das nicht sagen. Nicht, weil Ann eifersüchtig, von Grund auf tugendsam oder bei diesem Thema unerbittlich war, sondern weil sie vermutlich unter der Bedingung eingewilligt hatte, mit ihm zu leben, dass die Zeit der leichtfertigen Ausschweifungen vorbei wäre, dass er kein Schuljunge mehr sei, sondern ein Mann, dem sie ihr Leben anvertraute. Und dass er sich darum auch als Mann zu benehmen habe, nicht wie ein bedauernswerter Windhund, der Sklave seiner Launen sei. Man konnte Ann das nicht vorwerfen, es war völlig normal und vernünftig. Doch es hinderte meinen Vater nicht daran, Elsa zu begehren. Sie nach und nach mehr als alles andere zu begehren, ja, sie doppelt so heftig zu begehren, weil sie das Verbotene war. Von diesem Moment an konnte ich zweifellos alles in die Wege leiten. Ich brauchte Elsa nur zu sagen, sie solle ihm nachgeben und selbst in dieser Zeit mit Ann unter irgendeinem Vorwand nach Nizza fahren oder den Nachmittag sonst irgendwo verbringen. Bei der Rückkehr würden wir meinen Vater entspannt antreffen, erfüllt von neuer Zärtlichkeit für die rechtmäßige Liebe oder die zumindest nach unserer Rückkehr nach Paris rechtmäßig werden würde. Und noch etwas würde Ann keinesfalls ertragen. Eine Geliebte, wie alle anderen gewesen zu sein. Eine zeitweilige. Wie sehr doch ihre Würde, ihre Selbstachtung uns das Leben schwer machten. Ich sagte aber weder Elsa, sich ihm hinzugeben, noch Ann, mich nach Nizza zu begleiten. Ich wollte, dass dieses Verlangen das Herz meines Vaters befiel und ihn dazu verleitete, einen Fehler zu begehen. Ich konnte die Verachtung nicht ertragen, die Ann für unser vergangenes Leben hegte, diese leichtfertige Herablassung für das, was für meinen Vater und für mich das Glück gewesen war. Ich wollte sie nicht demütigen, aber sie dazu bringen, unsere Vorstellung vom Leben zu akzeptieren. Sie musste erfahren, dass mein Vater sie betrogen hatte und das in seiner objektiven Bedeutung begreifen, als rein körperliches Intermezzo und nicht als Angriff auf ihre Persönlichkeit, ihre Würde. Wenn sie um jeden Preis Recht haben wollte, musste sie uns die Freiheit lassen, im Unrecht zu sein. Ich tat so, als wüsste ich nichts von dem, was meinen Vater quälte. Es durfte vor allem nicht geschehen, dass er sich mir anvertraute, dass er mich zwang, seine Komplizin zu werden, mit Elsa zu reden und Ann abzulenken. Ich musste so tun, als sähe ich seine Liebe zu Ann als heilig an, wie ihre ganze Person. Und ich muss sagen, das fiel mir überhaupt nicht schwer. Der Gedanke, dass er Ann betrügen und sie herausfordern könnte, erfüllte mich mit Schrecken und unbestimmter Bewunderung. Inzwischen verbrachten wir glückliche Tage. Ich förderte die Anlässe, bei denen mein Vater Elsa begegnen und sich sein Verlangen nach ihr steigern konnte. Anns Gesicht erfüllte mich nicht mehr mit Gewissensbissen. Manchmal stellte ich mir vor, dass sie die Tatsache akzeptieren würde und wir mit ihr ein Leben haben könnten, das unseren Neigungen ebenso entsprach wie ihren. Andererseits sah ich oft Cyril und wir liebten uns heimlich. Der Duft der Pinien, das Rauschen des Meeres, die Berührung seines Körpers. Er begann sich mit Schuldgefühlen zu quälen, die Rolle, die ich ihn spielen ließ, missfiel ihm sehr. Er akzeptierte sie nur, weil ich ihn glauben ließ, dass sie für unsere Liebe unabdingbar sei. Es ist komisch, wie das Schicksal, um sich zu zeigen, Gefallen daran findet, sich würdelose oder mittelmäßige Gesichter auszusuchen. In diesem Sommer hatte es Elsas Gesicht dafür gewählt. Ein sehr schönes Gesicht, wenn man so will, anziehend sogar. Sie hatte zudem ein außergewöhnliches Lachen, wie es nur Leute haben, die ein bisschen dumm sind. Die Wirkungen dieses Lachens auf meinen Vater hatte ich schnell begriffen. Ich bat Elsa, es so oft wie möglich einzusetzen, wenn wir sie mit Cyril überraschen sollten. Ich sagte ihr, wenn Sie hören, wie ich mit meinem Vater komme, sagen Sie nichts, lachen Sie nur. Und wenn dann dieses volle Lachen zu hören war, sah ich, wie die Wut auf dem Gesicht meines Vaters vorbeizog. Diese Rolle des Regisseurs begeisterte mich immer wieder.
Eines schönen Morgens brachte mir das aufgeregte Zimmermädchen eine Nachricht von Elsa. Alles ist arrangiert. Kommen Sie. Das gab mir ein Gefühl von nahender Katastrophe. Ich verabscheue Auflösungen. Schließlich traf ich Elsa am Strand. Ihr Gesicht triumphierte. Ich habe soeben Ihren Vater getroffen. Vor einer Stunde. Was hat er Ihnen gesagt? Er hat mir gesagt, dass ihm das, was passiert ist, unendlich leid tut. Dass er sich wie ein Flegel benommen hat. Das stimmt doch auch, oder? Ich meinte, ihr zustimmen zu müssen. Dann hat er mir Komplimente gemacht, wie nur er es kann. Sie kennen ja diesen ein wenig gelösten Ton mit seiner leisen Stimme, als ob er darunter leiden würde, diese Komplimente zu machen. Diesen Ton. Ich riss sie aus dem Hochgefühl ihrer Idylle. Und was dann? Nichts weiter. Das heißt, doch, er hat mich auf einen Tee ins Dorf eingeladen, um ihm zu beweisen, dass ich nicht nachtragend sei und dass ich großzügig und aufgeschlossen denke. Die Vorstellungen meines Vaters von der Aufgeschlossenheit junger, rothaariger Frauen amüsierten mich. »Warum lachen Sie? Soll ich hingehen?« Ich hätte ihr beinahe geantwortet, dass mich das nichts anginge. Dann machte ich mir klar, dass sie mich für verantwortlich für den Erfolg ihrer Manöver hielt. Ob zu Recht oder zu Unrecht, es ärgerte mich. Ich fühlte mich in die Enge getrieben. »Ich weiß nicht, Elsa, das hängt von Ihnen ab. Verlangen Sie von mir nicht immer, dass ich Ihnen sage, was Sie tun sollen. Man könnte glauben, ich wäre es, die...« »Aber Sie sind es doch auch«, sagte sie. »Ihnen ist es doch zu verdanken.« Ihr bewundernder Tonfall machte mir plötzlich Angst. »Gehen Sie hin, wenn Sie wollen, aber reden Sie mir nicht mehr davon, ich bitte Sie.« »Aber Cécile, wir müssen ihn doch von dieser Frau befreien.« Ich lief davon. Sollte mein Vater machen, was er wollte, und ansehen, wie sie damit klarkäme. Im Übrigen war ich mit Cyril verabredet. Mir schien, allein die Liebe würde mich von der zehrenden Angst, die ich empfand, befreien. Um 4 Uhr ging ich hinunter zum Strand. Ich traf meinen Vater auf der Terrasse, als er sich ins Dorf aufmachte. Ich sagte nichts zu ihm. Ich riet ihm nicht einmal zur Vorsicht. Das Wasser war angenehm und warm. Anne kam nicht dazu. Sie musste sich um ihre Kollektion kümmern. Sie blieb in ihrem Zimmer und zeichnete, während mein Vater mit Elsa flirtete. Als mich die Sonne 2 Stunden später nicht mehr wärmte, ging ich hoch zur Terrasse, setzte mich in einen Sessel und las eine Zeitung. Dann tauchte Anne auf. Sie kam aus dem Wald. Sie rannte, ungelenk übrigens, ungeschickt, die Ellbogen an den Körper gedrückt. Ich hatte sofort den unpassenden Eindruck, dass da eine alte Dame lief, dass sie stürzen würde. Fassungslos blieb ich sitzen. Sie verschwand hinter dem Haus in Richtung Garage. Dann begriff ich mit einem Mal und fing selbst an zu laufen, um sie einzuholen. Sie saß schon in ihrem Wagen. Sie schaltete die Zündung ein. Ich rannte hin und warf mich gegen die Tür. »Ann«, rief ich, »Ann, fahren Sie nicht los. Es ist alles ein Irrtum. Es ist meine Schuld. Ich werde es Ihnen erklären.« Sie hörte mir nicht zu, sah mich nicht an, beugte sich vor, um die Handbremse zu lösen. »Ann, wir brauchen Sie!« Da richtete sie sich auf, ganz entstellt. Sie weinte. In dem Moment begriff ich, dass ich ein lebendiges, sensibles Wesen verletzt hatte und keine abstrakte Idee. Sie musste ein kleines, ein wenig stilles Mädchen gewesen sein, später eine Jugendliche, dann eine Frau. Sie war 40. Sie war allein. Sie liebte einen Mann und sie hatte gehofft, mit ihm 10, vielleicht 20 Jahre lang glücklich zu sein. Und ich? Dieses Gesicht, das war mein Werk. Ich war versteinert, mein ganzer Körper schlug zitternd gegen die Wagentür. »Du brauchst niemanden«, murmelte sie, »weder du noch er.« Der Motor sprang an. Ich war verzweifelt, so konnte sie nicht von uns gehen. »Verzeihen Sie mir, ich flehe Sie an.« »Was sollte ich dir verzeihen?« Die Tränen rollten ihr unablässig über das reglose Gesicht. Sie schien es nicht mal zu bemerken. »Mein armes, kleines Mädchen.« Für eine Sekunde legte sie ihre Hand auf meine Wange und fuhr los. Ich sah, wie der Wagen um die Hausecke verschwand. Ich war verloren, völlig kopflos. Es war alles so schnell geschehen. Und ihr Gesicht, dieses Gesicht. Ich hörte Schritte hinter mir. Mein Vater. Er hatte sich die Zeit genommen, Elsas Lippenstift abzuwischen, die Piniennadeln von seinem Anzug zu bürsten. Ich drehte mich um und warf mich gegen ihn.
»Du Schwein, du Schwein!«
Ich fing an zu schluchzen. »Was ist passiert? Ist an... Cécile? Nun sag schon, Cécile!« Wir kamen erst zum Abendessen wieder zusammen und fürchteten uns beide vor diesem neuerlichen Tête-à-Tête. Ich hatte überhaupt keinen Hunger, er auch nicht. Wir wussten beide, dass Anne unbedingt zu uns zurückkommen musste. Ich für meinen Teil würde weder die Erinnerung an ihr aufgewühltes Gesicht, das sie mir vor ihrer Abreise gezeigt hatte, lange ertragen können, noch die Vorstellung ihres Schmerzes und meiner Verantwortung. Ich hatte meine geduldigen Manöver und meine so sorgfältig ausgedachten Pläne vergessen. Ohne Zügel und Kandare fühlte ich mich völlig haltlos, und ich sah das gleiche Empfinden auf dem Gesicht meines Vaters. »Glaubst du«, fragte er, »dass sie uns für lange verlassen hat?« »Sie ist sicher nach Paris gefahren«, sagte ich. »Paris«, murmelte mein Vater verträumt, »vielleicht sehen wir sie nie mehr wieder.« Er sah mich verzweifelt an und griff quer über den Tisch nach meiner Hand. »Du musst mir schrecklich böse sein. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Als ich mit Elsa durch den Wald zurückging, habe ich sie schließlich geküsst, und in diesem Augenblick muss Anne vorbeigekommen sein.« Ich hörte ihm nicht zu. Die beiden Gestalten, Elsa und mein Vater, umschlungen im Schatten der Pinien, kamen mir wie Figuren aus einer Posse vor, irgendwie unwirklich. Ich sah sie nicht. Das einzig Lebendige, grausam Lebendige an diesem Tag war Annes Gesicht. Dieses letzte, vom Schmerz gezeichnete, verratene Gesicht. Ich nahm eine Zigarette aus der Schachtel meines Vaters, zündete sie an. Noch etwas, was Anne nicht tolerierte, dass man während der Mahlzeit rauchte. Ich lächelte meinen Vater an. »Ich verstehe es sehr gut. Es ist nicht dein Fehler. Ein Augenblick der Verrücktheit, wie man sagt. Aber Anne muss uns, das heißt, muss dir verzeihen.« »Was sollen wir tun?« fragte er. Er sah sehr elend aus. Ich hatte Mitleid mit ihm und auch Mitleid mit mir. Warum ließ uns Anne so zurück? Warum ließ sie uns für etwas leiden, das letztlich nur eine Dummheit war? Hatte sie keine Pflichten uns gegenüber? »Wir werden ihr schreiben«, sagte ich, »und sie um Verzeihung bitten.« »Das ist eine geniale Idee«, rief mein Vater. Endlich fand er einen Weg aus dieser mit Schuldgefühlen angefüllten Untätigkeit, in der wir uns seit 3 Stunden befanden. Ohne zu Ende zu essen, schoben wir die Tischdecke und die Gedecke zurück. Mein Vater holte eine große Lampe, Federhalter, ein Tintenfass und sein Briefpapier, und wir setzten uns fast lächelnd einander gegenüber. So sehr schien uns dank dieser Inszenierung Annes Rückkehr wahrscheinlich. Eine Fledermaus beschrieb vor dem Fenster ihre seidigen Kurven. Mein Vater senkte den Kopf und fing an zu schreiben. Ich kann mich nicht ohne ein unerträgliches Gefühl von Hohn und Grausamkeit an die von edlen Gefühlen überbordenden Briefe erinnern, die wir an diesem Abend schrieben. Wie 2 eifrige, ungeschickte Schüler saßen wir unter der Lampe und arbeiteten schweigend an dieser unmöglichen Aufgabe. Ann wiederfinden. Immerhin schufen wir 2 Meisterwerke des Genres, voller trefflicher Entschuldigungen, voller Zärtlichkeit und Reue. Am Ende war ich beinahe überzeugt, dass Anne dem nicht widerstehen könnte, dass die Versöhnung bevorstünde. Ich sah schon die Szene der Vergebung vor mir, voller Scham und Humor. Sie würde in Paris stattfinden, in unserem Salon. Anne käme herein und... Das Telefon klingelte. Es war 10 Uhr. Wir tauschten einen verwunderten Blick, der hoffnungsvoll wurde. Das war Anne. Sie rief an, weil sie uns verzieh und zurückkommen würde. Mein Vater machte einen Satz zum Apparat und rief mit fröhlicher Stimme, »Hallo?« Dann sagte er kaum hörbar nichts mehr, außer, »Ja. Ja. Wo? Ja.« Ich stand auch auf. Angst durchfuhr mich. Ich sah meinen Vater an und diese Hand, die mit einer mechanischen Bewegung über sein Gesicht strich. Endlich legte er vorsichtig auf und wandte sich mir zu. »Sie hatte einen Unfall«, sagte er, »auf der Straße durch den Esterel. Sie haben eine Weile gebraucht, um ihre Anschrift herauszufinden. Sie haben mit Paris telefoniert, dort hat man Ihnen unsere Nummer hier gegeben. Er sprach wie ein Automat, im immer gleichen Tonfall. Ich wagte nicht, ihn zu unterbrechen. Der Unfall hat sich an der gefährlichsten Stelle ereignet. Es gibt angeblich häufig Unfälle an dieser Stelle. Der Wagen ist 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Es wäre ein Wunder gewesen, wenn sie es überlebt hätte. An den Rest dieser Nacht erinnere ich mich wie an einen Albtraum. Die Straße tauchte im Scheinwerferlicht auf. Das unbewegliche Gesicht meines Vaters. Die Eingangstür zum Krankenhaus. Mein Vater wollte nicht, dass ich sie mir ansah. Ich saß auf einer Bank im Warteraum. Ich betrachtete eine Lithografie von Venedig. Ich dachte an nichts. Eine Krankenschwester sagte mir, dass es seit Beginn des Sommers der 6. Unfall an dieser Stelle gewesen sei. Mein Vater kam nicht zurück. Dann dachte ich, dass Anne sich durch ihren Tod wieder einmal von uns abhob. Wenn mein Vater und ich, vorausgesetzt wir hätten den Mut dazu, Selbstmord begangen hätten, dann durch eine Kugel in den Kopf. Und wir hätten eine Erklärung zurückgelassen, dazu bestimmt, das Blut und den Schlaf der Verantwortlichen auf immer zu stören. Aber Anne hatte uns dieses prächtige Geschenk gemacht. Sie hatte uns die riesige Chance gelassen, an einen Unfall zu glauben. Eine gefährliche Stelle, die Instabilität ihres Wagens. Ein Geschenk, das wir, schwach wie wir waren, schnell annehmen würden. Übrigens ist, wenn ich heute von Selbstmord rede, das sehr romantisch von mir gedacht. Kann man sich wegen Wesen wie meinem Vater und mir umbringen? Wesen, die niemanden brauchen? Weder lebendig noch tot? Mein Vater und ich haben immer nur von einem Unfall gesprochen. Am nächsten Tag kamen wir gegen 3 Uhr nachmittags zurück ins Haus. Elsa und Cyril erwarteten uns, auf den Treppenstufen sitzend. Sie tauchten vor uns auf wie 2 nichtssagende, vergessene Gestalten. Keiner von ihnen hatte Anne gekannt, keiner sie geliebt. Sie standen da mit ihren kleinen Herzensgeschichten, dem zweifachen Köder ihrer Schönheit und ihrer Befangenheit. Cyril machte einen Schritt auf mich zu, legte seine Hand auf meinen Arm. Ich sah ihn an. Ich hatte ihn nie geliebt. Ich hatte ihn als angenehm und anziehend empfunden. Ich hatte die Lust geliebt, die er mir schenkte. Aber ich brauchte ihn nicht. Ich würde fortgehen. Dieses Haus verlassen, diesen Jungen und diesen Sommer. Mein Vater war bei mir. Er nahm mich beim Arm und wir kehrten ins Haus zurück. Im Haus waren Annes Jacke, ihre Blumen, ihr Zimmer, ihr Parfum. Mein Vater schloss die Fensterläden, nahm eine Flasche aus dem Kühlschrank und 2 Gläser. Das war die einzige Abhilfe in Reichweite. Unsere Entschuldigungsbriefe lagen noch auf dem Tisch herum. Ich fegte sie mit der Hand weg. Sie flatterten über das Parkett. Mein Vater, der mit einem vollen Glas auf mich zukam, hielt inne, vermied es draufzutreten. Das hatte etwas Symbolisches und war geschmacklos. Ich nahm das Glas in meine Hände und trank es in einem Zug aus. Das Zimmer lag im Halbdunkel. Ich sah den Schatten meines Vaters vor dem Fenster. Das Meer schlug gegen den Strand. Die Beerdigung fand in Paris statt, bei Sonnenschein, mit einer neugierigen Menge, alles in Schwarz. Mein Vater und ich drückten die Hände von Annes alten Verwandten. Ich betrachtete sie neugierig. Sicher wären sie einmal im Jahr auf einen Tee zu uns gekommen. Sie sahen meinen Vater mitleidig an. Ich sah Cyril, der am Ausgang nach mir suchte. Ich ging ihm aus dem Weg. Das Gefühl von Groll, das ich ihm gegenüber empfand, war völlig ungerechtfertigt, aber ich konnte mich nicht dagegen wehren. Die Leute um uns herum weinten über dieses dumme, schreckliche Ereignis, und da ich noch immer Zweifel am Unfallcharakter des Todes hatte, gefiel mir das. Auf der Rückfahrt im Wagen nahm mein Vater meine Hand und drückte sie. Ich dachte, du hast nur noch mich, ich nur noch dich. Wir sind allein und unglücklich. Und zum ersten Mal weinte ich. Es waren recht angenehme Tränen. Sie glichen in nichts jener Leere, jener furchtbaren Leere, die ich in der Klinik vor der Lithografie von Venedig empfunden hatte. Mit verzerrtem Gesicht reichte mir mein Vater wortlos sein Taschentuch. Einen Monat lang lebten wir beide wie Witwer und Waisenkind. Wir nahmen alle Mahlzeiten zusammen ein, gingen nicht aus. Manchmal sprachen wir ein wenig über Ann. Erinnerst du dich an den Tag, als... Wir redeten mit Bedacht über sie, mit abgewandten Augen, aus Angst, dass wir einander wehtun könnten oder in einem von uns etwas ausgelöst würde, das ihn etwas nicht Wiedergutzumachendes sagen ließe. Diese Vorsichtsmaßnahmen und unsere gegenseitige Milde wurden belohnt. Bald konnten wir über Ann in normalem Ton sprechen, wie über ein liebenswertes Wesen, mit dem wir glücklich gewesen waren, das Gott aber zu sich gerufen hatte. Ich schreibe Gott statt Fügung, doch wir glaubten nicht an Gott. Es war schon ein Glück, unter diesen Umständen an eine Fügung zu glauben. Bei einer Freundin traf ich dann eines Tages einen ihrer Cousins, der mir gefiel und dem ich gefiel. Eine Woche lang ging ich viel mit ihm aus, mit der Häufigkeit und Unvorsichtigkeit, die zu den Anfängen der Liebe gehört, und mein Vater, der kaum fürs Alleinsein geschaffen war, machte es ebenso mit einer ambitionierten jungen Frau. Das Leben begann wieder wie früher, wie es ja vorauszusehen gewesen war. Wenn mein Vater und ich uns begegnen, lachen wir zusammen und reden von unseren Eroberungen. Er wird sicher ahnen, dass meine Beziehung zu Philippe nicht platonisch ist, und ich weiß genau, dass seine neue Freundin ihn viel kostet. Aber wir sind glücklich. Der Winter geht zu Ende, wir werden nicht wieder dieselbe Villa mieten, aber eine andere in der Nähe von Juin-les-Pins. Nur wenn ich in der Morgendämmerung in meinem Bett liege, allein vom Lärm der Pariser Autos umgeben, verrät mich mein Gedächtnis manchmal, und der Sommer kehrt mit allen seinen Erinnerungen zurück. Ann, Ann. Im Dunkel wiederhole ich ihren Namen sehr leise und sehr oft. Dann steigt etwas in mir auf, das ich bei geschlossenen Augen mit seinem Namen begrüße. Bonjour, Tristesse.
Da fällt sie, ganz am Schluss, die berühmte Formulierung, die dem Roman den Namen gab. François Sagan, Bonjour, Tristesse. Gelesen von Laura Mehr. Regie Irene Schuck. Technik Susanne Harasim. Zweiter von zwei Teilen, Bayerischer Rundfunk 2018. Nach der Übersetzung von Rainer Moritz, die im Ullstein Verlag erschienen ist. Mehr klassische Lesungen, soweit wir die Rechte bekommen, jederzeit im Podcast. Einfach abonnieren, dann verpassen Sie keine mehr. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp. Thank you.